Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Donnerstag, den 13. März. Heute mit diesen Themen. Nach der Gewalteskalation in Syrien stellt sich für viele die Frage, wie geht es weiter?
Die Zivilbevölkerung in Syrien ist schockiert, sie ist traurig. Viele haben Hoffnung geschöpft nach dem Sturz des Regimes.
Und eine waghalsige Reise durchs Universum, das verspricht die Popcorn-Opera. Sie wird heute in Wabern aufgeführt. Wir sprechen mit der Produzentin Bibi Wablan. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir beginnen mit den Meldungen des Tages. Zuerst in die Stadt Bern von und mit Sarah Heinzmann.
Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün gibt Antwort auf die Verkehrslage am Nordring. Gemäß der Antwort der Stadt Bern werde der Umleitungsverkehr auf dem Nordring durch die Sperrung der Kornhausbrücke durch eine Taskforce Verkehr analysiert und das Monitoring zeige, dass der Verkehr flüssiger zirkuliere als ursprünglich berechnet.
In den Kanton Bern?
Adrian Wüthrich will in den Regierungsrat. Der ehemalige SP-Großrat und Nationalrat will die Nachfolge von Christoph Ammann antreten. Die SP-Region Huttwil hat Wüthrich als Kandidaten für die Nachfolge des Regierungsrates nominiert, wie sie heute mitteilt. Nun muss die SP-Kanton Bern noch ihre Kandidierenden für die Regierungsratswahl nominieren. Wüthrich ist Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail. Die Wahl des Regierungsrates findet in einem Jahr statt.
Das Parlament hat gleich zwei Verschärfungen des Strafrechts im Auge. Erstens, Morde sollen in der Schweiz nicht mehr verjähren.
Der Ständerat will das Strafgesetzbuch und das Militärstrafgesetz anpassen. Der Bundesrat äußerte seine Bedenken zu der Neuregelung. Auch die Ratslinke wehrte sich erfolglos. Nun geht das Geschäft an den Nationalrat.
Dann die zweite Verschärfung.
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen soll ebenfalls unverjährt werden. Diese Unverjährbarkeit gilt bereits für Sexualdelikte an Kindern. Nun soll dies auch auf Jugendliche ausgeweitet werden. Der Vorstoß kam aus dem Nationalrat und wurde heute vom Ständerat als Zweitrat angenommen. Nun geht die Vorlage zur Ausarbeitung an den Bundesrat.
Die US-Umweltbehörde will eine ganze Reihe von Vorschriften zum Klimaschutz rückgängig machen.
Erlaubt werden sollen unter anderem wieder höhere Treibhausgasemissionen für Kraftwerke, mehr Abgase bei Autos und Trucks und größere Fördermengen für Öl- und Gaskonzerne. Das kündigte der Chef der Umweltbehörde Lee Seldin an. Er erklärte, es handle sich um den folgenreichsten Deregulierungstag in der amerikanischen Geschichte. Umweltschutzorganisationen haben bereits angekündigt, diese Änderungen vor Gericht rückgängig machen zu wollen.
Bei den sogenannten Rentenprotesten in Buenos Aires wurden gestern mindestens 150 Personen verhaftet.
Die Rentnerinnen und Rentner demonstrierten in der argentinischen Hauptstadt gegen die tiefen Renten unter der ultrarechten Regierung Javier Milleis. Für die Rentner beteiligten sich gestern auch AnhängerInnen zahlreicher Fußballclubs, die in Argentinien als Barra Bravas bezeichnet werden. Dabei kam es zu gewaltvollen Zusammenstößen mit der Polizei. Die Polizei sei mit Schlagstöcken, Gummigeschossen und Tränengas auf die Demonstrierenden losgegangen. Das berichtet die argentinische Tageszeitung Página 12. Ein Fotojournalist schwebe zudem in Lebensgefahr.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Simon Keller und Sarah Heinzmann. Wir kommen zum Wetter. Am Freitag frühmorgens bleibt es regnerisch. Morgen tagsüber ist es bewölkt bei 5 Grad und am Abend wird es wieder nass.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad stand im Zeichen eines Neuanfanges. Zwar gab es bereits zu Beginn Vorbehalte gegenüber den neuen Machthabern, die aus der islamistischen Hadjas hervorgegangen waren. Doch der Übergangspräsident Ahmed Ashara war darum bemüht, ein gemäßigtes Bild abzugeben und für ein geeintes und friedliches Syrien einzustehen. Letzte Woche erhielt dieses Bild Risse. Im alawitisch geprägten Nordwesten des Landes verübten bewaffnete Truppen, die mit der Übergangsregierung zusammenarbeiten, Massaker an der Zivilbevölkerung. Noah Bio hat mit Sarah Stachelhaus über die Ereignisse gesprochen. Sie arbeitet als Programmkoordinatorin für Syrien bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.
Letzte Woche kam es in den nördlichen Küstengebieten Syriens zu einer Gewalteskalation. Medienberichten zufolge sollen Truppen der Übergangsregierung Massaker an der alawitischen Bevölkerung in der Region verübt haben. Sarah Stachelhaus, können Sie uns genau erklären, wie es dazu gekommen ist?
Am Donnerstagabend gab es einen Angriff von Assad-Loyalisten, also Loyalisten des gestürzten Regimes, auf die Sicherheitskräfte der neuen Regierung in Damaskus. Das löste eine Welle von Gewalt und Racheakten aus, der Hunderte von Zivilisten zu Opfer fielen, mehrheitlich, aber nicht ausschließlich Alawitinnen. Was wichtig ist zu wissen, wenn wir auf diese Ereignisse blicken, ist, dass die alawitische Bevölkerung eng mit der Assad-Herrschaft assoziiert wird in Syrien. Assad war selbst Alawit und hatte viele Alawiten, die in den Staatsapparat eingebunden waren. Diese stehen natürlich längst nicht für die Mehrheit von den Alawitinnen, denn auch viele Alawitinnen und andere Religionsgruppen waren Teil der Revolution. Nichtsdestotrotz ist diese Assoziierung mit dem alten Regime wichtig für unser Verständnis, wie diese Gewaltakte eskaliert sind in den letzten Tagen, dass dies eben nicht nur ein Ausdruck der konfessionellen Spaltung im Land ist, sondern auch ein Ausdruck von Rache und Selbstjustiz, der sich selbstverständlich völlig ungerechtfertigt, ungezielt gegen unschuldige und unbeteiligte Menschen in der Region richtete. Und es ist auch ein Ausdruck dessen, dass es eben noch keine Aufarbeitung gibt und dieser Verbrechen.
Wie reagiert die syrische Zivilgesellschaft insgesamt auf diese Vorkommnisse?
Die Zivilbevölkerung in Syrien ist schockiert, sie ist traurig. Viele haben Hoffnung geschöpft nach dem Sturz des Regimes, viele haben jahrelang auf diesen Sturz des Regimes gewartet. Selbstverständlich gab es viele Vorbehalte gegenüber der neuen Regierung, der islamistischen Gruppe HTS, die sich jetzt als solche, als HTS aufgelöst hat, aber eben auch auf eine Geschichte, auf eine Al-Qaida-Vergangenheit zurückblickt. Viele haben sich gefürchtet, was diese Regierung für die Minderheiten in Syrien bedeutet. Die Regierung selber, al-Sharra vornehmlich, hat sich sehr als Pragmatiker dargestellt, findet die Worte von nationaler Einheit für alle Syrerinnen und Syrer ganz gleich ihrer Ethnie oder Religion. Nichtsdestotrotz gibt und gab es Vorbehalte und die wurden natürlich jetzt geschürt. Und für viele ist die Zeit der Hoffnung und der Euphorie, die man in den letzten Monaten im Land gespürt hat, auf diesen Neuanfang, das ist natürlich jetzt erheblich, das war jetzt natürlich ein erheblicher Einschnitt.
Syriens Übergangspräsident Ahmed Ashara betonte zu Beginn ja den multiethnischen Charakter des Landes und dass er diesem gerecht werden will. Nun passieren unter seiner Aufsicht solche Massaker. Man könnte sagen, Ashara hat nicht alle Teile seiner Armeentruppen unter Kontrolle. Nun versicherte er diese Woche, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Wie glaubhaft ist das unter diesen Umständen?
Al-Sharra ist es natürlich wichtig, ein Signal zu senden, sowohl an die Syrerinnen als auch die internationale Gemeinschaft, dass er ein Präsident der nationalen Einheit ist, dass seine Regierung eine Regierung für alle Syrerinnen ist, in all ihren Komponenten, wie man im syrischen Kontext sagt, also allen Ethnien, allen Religionsgruppen. Bislang waren die Signale oder die Schritte relativ zaghaft, denn er weiß genau, Das Streben nach Gerechtigkeit beinhaltet die Aufarbeitung aller Verbrechen. Zwar wurden 90% der Verbrechen in diesem Krieg von Assad und seinen Verbündeten Russland und Iran begangen, aber eben auch unter seinen eigenen Truppen, seinen eigenen Männern, seinen eigenen Verbündeten gibt es Kriegsverbrecher und Menschenrechtsverbrechen. Und dementsprechend sind es nicht zu glaubhaften Schritten in der Aufarbeitung aller Verbrechen gekommen. Jetzt mit diesen neuen Ereignissen und dem neuen Druck auf al-Sharaa ist es vielleicht für ihn notwendig, nun seinen Worten auch Taten folgen zu lassen. Er hat eine Untersuchungskommission eingesetzt. Es gibt von gestern die ersten Berichte von Verhaftungen. Und die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie weit er damit gehen wird.
Sie haben vorhin erwähnt, dass für viele die Zeit der Hoffnung mit dieser Gewalteskalation nun etwas vorüber ist. Gleichzeitig erwähnten Sie auch, dass al-Sharaa und die Übergangsregierung nun vielleicht doch stärker gefordert sein könnte, tatsächliche Schritte einzuleiten, die Verbrechen, die auch in der Vergangenheit geschehen sind, aufzuarbeiten. Was bedeutet das alles denn nun für den weiteren Prozess Richtung Demokratie und Freiheit in Syrien?
Es war ein Weckruf. Es war ein Weckruf, dass es dringend die Aufarbeitung der Verbrechen geben muss. Es war ein Weckruf, dass es dringend einen inklusiven politischen Übergang gibt mit Verfassung und Wahlen und eben einer breiten Einbindung der Zivilbevölkerung. Und dieser Raum ist weiterhin da und es weiterhin ist die syrische Zivilgesellschaft bemüht und bestrebt, sich daran zu beteiligen und sich hier einzubringen. Gleichzeitig hat es natürlich auch unterstrichen, wie steinig der Weg ist und natürlich, dass es eben keine Vertrauensvorschüsse hier geben kann und vielen Syrerinnen und Syrern, die politisch mitgestalten wollen, ist es jetzt total wichtig, diese nationale Einheit weiter zu betonen und in diese Richtung zu arbeiten und sich eben nicht spalten zu lassen.
Das war Sarah Stachelhaus. Sie arbeitet als Programmkoordinatorin für Syrien bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut.
Radio Info. Kultur.
Heute wird in Wabern eine waghalsige Reise durch das Universum aufgeführt. Die Popcorn-Opera verspricht ein musikalisches Bühnenspektakel. Ich übergebe das Wort an Redaktorin Sarah Heinzmann.
Ja, danke Simon. Ja, und mit uns hier im Studio ist jetzt Bibi Wapplan. Bibi, du bist die Produzentin und auch die künstlerische Leiterin des Stückes. Sehr schön, dass du heute hier bei uns bist.
Sehr schön, dass ich hier da sein darf. Danke.
Ja, wir reden ja heute über die Popcorn-Opera, die heute in der Heiteren Fahne aufgeführt wird. Und die Geschichte von dieser Popcorn-Opera, die klingt ja etwas schrill. Ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen, ja? Du, Bibi Wapplan, du bereist mit deiner Rakete namens Xalvadora das Popcorn-Universum und du suchst nach den Essenzen des Glücks. Und diese Essenzen, das wären etwa Verrücktheit, Kreativität, Sinnlichkeit und Weisheit. Du musst dich in Acht nehmen vor den lila Löchern, denn diese lila Löcher, die stehen für Selbstmitleid. Kannst du uns mal erzählen, was passiert dann auf deiner Reise durchs Universum?
Also zunächst einmal muss man vielleicht sagen, wieso dieses Universum, also es ist nicht das Universum, sondern es ist das Popcorn-Universum, wieso das entstanden ist. Und es ist entstanden aus einem Akt, dass ich das Unmögliche möglich gemacht habe. Als ich entschieden habe, die zwei Kälber, Rocobel und Leon, zu retten, was irgendwie ziemlich verrückt ist, ist diese verrückte Welt entstanden. Und wir entdecken diese Welt und dabei erfahren wir, dass diese Welt voller Weisheiten ist oder Essenzen und merken, ja, die Welt braucht diese Essenzen, wir bringen diese zurück. Und die lila Löcher, die verschlingen einem einfach. Und ich glaube, das ist, ja, man kann das schon ein bisschen auch auf uns zurückführen, weil jeder von uns kennt das, wenn da Selbstmitleid kommt, das ist wie, es braucht ein bisschen Essenzen aus dem Popcorn-Universum, um da rauszukommen.
Schön. Du hast die beiden Kälbchen jetzt schon erwähnt, die heißen Rocobello und Leon. Kannst du mal erzählen, wie genau sind diese beiden Kälbchen in dein Leben aufgetaucht?
Ja, ich bin jahrelang als Musikerin, habe ich getourt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, es stimmt nicht mehr so, der Konsum hat sich einfach sehr verändert und ich war nicht mehr so glücklich als mit dem, was ich gemacht habe und habe mir dann als Musikerin oder als Mensch einfach die Frage gestellt, was würde ich erschaffen wollen, wenn alles möglich ist, und bin da täglich an diesen zwei Kälbern vorbeigelaufen, aber gut, ich möchte diese gerne retten.
Also das waren zwei Kälbchen und genau. Man wusste, die werden wahrscheinlich geschlachtet.
Genau, oder? Nach 6 Monaten werden die alle geschlachtet. Und habe ich gesagt, gut, ich greife hier ein, ich ändere was und habe dabei auch dieses multidisziplinäre Projekt im Hinterkopf gehabt und habe gedacht, gut, dann machen wir mal was Spezielles und laden zwei Stiere quasi ein, Teil von einem Kunstprojekt zu sein. Und das haben sie jetzt auch. In der Oper kommen sie immer wieder vor und es wird auch schön erklärt, wieso und warum.
Ja, und wie es sich für eine Oper gehört, ist die Popcorn-Opera umrandet von reichlich Musik. Diese Texte der Popsongs, die sind auf rätoromanisch gehalten und damit das Publikum dann die Handlung auch versteht, wird das dann untertitelt, oder?
Genau, es gibt auch ein TV-Popcorn, das ist das TV-Popcorn aus dem Universum, aus dem Popcorn-Universum. Da ist unsere Diala Superspeziala, die Tone Maria Zindel, die quasi berichtet, was geschieht. Das heißt, auf diese Weise versteht man quasi die Handlung der Oper und auch mit den Übertiteln.
Ja, also die Musik, der ist sehr wichtig und hören wir doch mal in die Musik hinein und zwar in den Song Eddie Plop.
Für die Popcorn-Equintain, de forza, de coraggi, e sfrecciarsi, rompersi, e schlagiar l'asco in mar, bleiben buen dere, bleiben libertà, la vida, bleiben buen dere.
Ja, gesprochen wird in deinem Song Eddie Plop auf Romanisch. Wie wichtig war es für dich, dass die Musik romanisch ist?
Ja, da ich schon immer als Musikerin auf Rätoromanisch gesungen habe und weil ich einfach finde, das ist sehr speziell, es hat einen schönen speziellen Klang, ist dann halt auch die Oper auf Rätoromanisch und auch, weil mein Herz quasi zu einem Popcorn geworden ist in Lumbrein, hängt das alles zusammen und es hat viele Ebenen, zum Beispiel auch die Ochsen sind was sehr Seltenes. Also es gibt keine Ochsen mehr, wir brauchen die gar nicht mehr. Und auch das Rätoromanische im Aussterben. Also es gibt so viele Essenzen, die sich so verbinden und Sinn machen. Gut.
Ihr habt ja für die Popcorn-Opera wahnsinnig viel Material produziert. Nicht nur dieses Bühnenstück, sondern auch ein Kinderbuch, ein Videospiel und gar einen Podcast. Dieser Podcast, der ist so etwas wie ein Logbuch der Reise durchs Weltall oder durch dieses Popcorn-Universum. Wollen wir mal hineinhören?
Ja, gern.
Ja?
Der Gast, Captain Flamingo, tanzt voller Lebensfreude durch die Xalvadora und scheint unsere Unruhe gar nicht wahrzunehmen. Dal Diamper! Dabei müssen wir dringend wissen, wieso ihm die lila Löcher nichts anhaben können. Doch der Superheld lässt sich alle Zeit des Universums. Lalala. Endlich teilt er uns seine Erkenntnis mit. Wenn man genug Essenzen des Glücks in sich trägt, kann einem das Selbstmitleid nichts mehr anhaben.
Ja, und ich glaube, das, was wir jetzt alle gerne wissen würden, wie kommt man denn an diese Essenzen des Glücks?
Indem man heute Abend und morgen Abend quasi die Popcorn-Opera besucht.
Perfekte Antwort. Ich würde jetzt aber noch gerne wissen, wieso genau seid ihr auf die Idee gekommen, es eben nicht mit einer Bühnenshow zu belassen, sondern auch einen Podcast zu machen?
Also die Anfangsidee war, dass wir wie so ein Pot voll Popcorn so vom Mais haben und das explodiert dann in alle Richtungen. Dass ich oder wir auch offen bleiben für alles Mögliche und Unmögliche. Wir haben zum Beispiel auch eine Doku-Serie gemacht über die zwei Ochsen. Also es soll wie weitergehen und weiter wachsen können in alle möglichen und unmöglichen Richtungen. Wir haben auch schon Zukunftspläne und natürlich ist jetzt momentan das Hauptstück ist die Show, weil die natürlich alles vereint, aber es soll grundsätzlich ein großes multidimensionales Projekt sein, das einfach zum Staunen bringt. Und es ist auch schön, weil uns besuchen auch Menschen in Lumbrein und wollen die Ochsen sehen. Und es kommt von allen Seiten, irgendwie wächst es weiter.
Es kommt von allen Seiten. Wie geht es denn den beiden Ochsen Rocobello und Leon heute?
Denen geht es sehr, sehr gut, weil sie können auch regelmäßig Spaziergänge machen. Sie werden gefordert und gefördert. Sie bekommen natürlich auch viel frische Luft und ja, viel Liebe vor allem.
Schön. Ihr feiert heute Abend in der Heiteren Fahne in Wabern mit eurer Popcorn-Opera die Premiere im Raum Bern. An wen genau richtet sich denn die Popcorn-Opera?
Ja, das ist das Schöne und ich denke, dabei ist auch eines meiner Träume in Erfüllung gegangen, dass es wie ganz kleine Kinder begeistert und auch ältere Menschen, also das... Es berührt einfach die Herzen und dabei, auch weil wir musikalisch sehr vielfältig sind, es ist nicht an eine spezielle Gruppe, sondern an Herzen, die gerne explodieren, gerichtet.
Schön, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Bibi.
Danke dir, Sarah.
Die Popcorn-Opera wird heute um morgen um 20 Uhr in der Heiteren Fahne in Wabern aufgeführt.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 13. März. Schreibt uns eine Mail für Feedback oder Kritik. inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast nachzuhören auf der Webseite rabe.ch oder auf allen gängigen Podcast-Apps. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Die Wiederholung heute um 18 Uhr und die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.